Hallo, wir sind Lisa und Tim vom Reallabor Delta.
Hier in Darmstadt erforschen wir mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik unter Realbedingungen, wie die Energie-, Wärme- und Mobilitätswende in einer typischen mittelgroßen Stadt gelingt.
Wie schaffen wir das? Mit innovativen Technologien, cleveren Geschäftsmodellen und kreativen Lösungen, die Menschen, Wirtschaft und Umwelt verbinden.
In unseren Podcasts geht es darum, wie wir Energie smarter nutzen können. Effizient, flexibel und klimafreundlich. Ich bin letztens über einen Artikel aus 24 gestolpert, in dem sagt der Ex-Chef von Daimler Trucks, wir brauchen eigentlich keine Pkw. Das hat er gesagt, um seine Vorstandskollegen von Mercedes zu ärgern.
Auch wenn es natürlich ein bisschen überspitzt ist, aber im Prinzip hat er ja recht. Nimm zum Beispiel mal uns. Wir laufen, radeln und wenn es regnet wie heute, dann fahren wir mit dem Bus.
Ja, da hat er noch was Interessantes gesagt. Ohne Bus geht nicht, ohne Auto vielleicht schon.
Ganz schön mutig, sowas zu sagen, wenn man für einen Autohersteller tätig ist. Wir sind ja schließlich ein Autoland.
Ja, aber anders als in der Pkw-Sparte geht es mit der E-Mobilität bei Bussen ja wesentlich schneller voran. 2024 wurden zum Beispiel in Europa erstmals mehr elektrische Stadtbusse zugelassen als welche mit Verbrennermotor.
So sehr ich meinen Kleinstromer mag, gibt es doch eine Sache, die mich so ein bisschen frustet.
Du meinst die Sache mit dem Einparken?
Echt jetzt? Bist du heute für die Karlauer zuständig? Nee, ich meine, wir haben ja jetzt zu Hause eine Photovoltaik, mit der wir auch das Auto laden. Wenn wir jetzt aber den Stromer als eine große Batterie sehen und wir die Energie in beide Richtungen fließen lassen könnten, hätten wir einen eigenen Batteriespeicher vor unserer Haustür. Den Strom, den wir zum Beispiel im Hochsommer gar nicht in solchen Mengen gebrauchen können, der könnte dann ins Netz fließen.
Bidirektionales Laden heißt das. Und ja, das ist technisch möglich. Das würde tatsächlich richtig viel Sinn machen, weil euer Stromer ja eh die meiste Zeit rumsteht. Übrigens im Schnitt sind das 23 Stunden pro Tag. Einfach nur stehen. Und leider hinken wir da gerade ein bisschen mit der Mobilitätswende im Vergleich zu anderen Ländern hinterher.
Und damit sich das nun ändern kann, dafür wird auch in Delta geforscht.
Ja, ich bleib mal in der Logik deines Stromers. Da gibt's jetzt bereits drei verschiedene Arten der Rückeinspeisung, die hier und da bereits angewendet werden. Dazu habe ich mal einen kurzen Deep Dive vorbereitet. Wusstet ihr, dass ein E-Auto mehr als nur ein Fortbewegungsmittel sein kann? Mit bidirektionalem Laden kann es auch als mobile Energiequelle dienen. Dabei unterscheiden wir drei Hauptvarianten. Variante 1, Vehicle to Load, kurz V2L. Die einfachste Möglichkeit. Im Auto ist eine Steckdose eingebaut, an die kann man dann Geräte anschließen, egal ob jetzt Campingkocher, Laptop oder Werkzeug. Das Auto liefert so unterwegs den Strom. Besonders praktisch ist das eben für Camper, Handwerker oder alle, die flexibel bleiben wollen. Variante 2, Vehicle to Home, kurz V2H. Hier wird das Auto Teil des Hauses. Über eine Wallbox kann es den Strom, den es vorher geladen hat, ins Hausnetz zurückspeisen. Das ist perfekt, wenn die Photovoltaikanlage mal wieder wenig liefert, zum Beispiel nachts oder an grauen Tagen. Mit dem Auto als Batteriespeicher spart man die Stromkosten und gewinnt Unabhängigkeit. Und Variante 3, Vehicle to Grid, kurz V2G. Das gilt als die technisch anspruchsvollste Variante. Dabei speist das Auto nicht nur ins Haus, sondern ins öffentliche Stromnetz ein. Die Idee? Viele E-Autos zusammen können ein riesiges virtuelles Kraftwerk bilden. Das hilft, das Netz zu stabilisieren, vor allem bei Spitzenzeiten, wenn die Energieverbrauche sehr hoch sind. Bidirektionales Laden zeigt, wie E-Autos mehr können als nur fahren. Sie sind der Schlüssel für eine smartere, nachhaltigere Energiezukunft.
Wir haben also riesiges Potenzial in der Garage rumstehen, das wir überhaupt nicht nutzen.
Ja, das kann man so sagen. Und wenn du das Ganze jetzt ein wenig größer denkst, dann gilt das, was für das Haus und das Auto gilt, auch für E-Busse und die E-Bus-Depots. Das ist dann quasi das Ganze nur hochskaliert. Und Delta erforscht, wie perfekte bidirektionale Ladezyklen und Busrouten gestaltet werden können. Aber Herr Blatt-Balmonte weiß da viel mehr dazu. Und so möchte ich unseren heutigen Gast auch gleich begrüßen. Hallo, Herr Blatt-Balmonte.
Ja, hallo. Sehr erfreut, hier dabei zu sein.
Sie forschen an der TU Darmstadt als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wir sprachen gerade über das Thema Batterien und auch bidirektionales Laden. Und da würde mich ja speziell eine Frage interessieren. Was sind eigentlich die Auswirkungen auf die Batterien, wenn der Strom ständig hin und her fließt? Hat das auch technische Nachteile wie schnelleren Verschleiß?
Ja, also da sprechen Sie einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Das fällt auch oft unter den Begriff Reichweitenangst, der da mit im Kopf schwirrt. Natürlich ist es so, dass die Batterie dann stärker benutzt wird, also stärkere zyklische Nutzung aufweist. Und da müssen wir jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen. Also die Alterung der Batterie, die Degradation, lässt sich auf kalendarische und zyklische Alterung aufteilen. Und wenn die Batterie natürlich nach 5 Jahren nur noch 80% des Gesundheitszustands hat, dann hat der Nutzer letzten Endes eingebußt. Aber, und ich habe es ja schon angedeutet, die Summe aus beiden ist dann die Gesamtalterung. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn die Batterie einfach nur rumsteht, altert sie ja auch. Wir müssen jetzt also abwägen, was macht mehr Sinn oder bis zu welchem Punkt macht es Sinn, die Batterie stärker zu benutzen. Und das ist, was wir hier an der Universität und auch viele andere Forschende untersuchen. Und jetzt habe ich gerade die anderen Forschenden angesprochen. Da haben wir auch Literaturrecherche zugemacht natürlich. Und viele Kollegen konnten jetzt auch nachweisen, dass die kalendarische Alterung tatsächlich eine viel größere Rolle spielt, als es jetzt die zyklische Alterung ist, je nach Anwendungsfall im Vehicle-to-Grid-Bereich. Und genau das möchten wir jetzt auch als Aufhänger nutzen, um diese Angst, diese Reichweitenangst wegzunehmen und die Ressourceneffizienz in den Vordergrund zu stellen. Denn wenn die Batterie rumsteht und nicht benutzt wird, ist es schlechter, als wenn wir sie intelligent bidirektional nutzen.
Ah, also das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, das höre ich auch in der Form zum ersten Mal.
Was mich dabei jetzt auch noch interessieren würde, welche technischen oder organisatorischen Herausforderungen gibt es denn bei der Umrüstung der bestehenden Infrastruktur für bidirektionales Laden?
Allgemein muss man erwähnen, stecken wir bei dem Thema bidirektionalen Laden ja noch in den Kinderschuhen, wenn man jetzt das Ganze makroskopisch mal betrachtet. Dementsprechend war es für uns jetzt im Forschungslabor nicht immer ganz einfach, die passenden Partner zu finden, die jetzt auch wirklich Lust haben, in so einem frühen Stadium mitzumachen. Wir brauchen hier nämlich von vielen Stellen Partner und Zuarbeit. Wir haben hier die Fahrzeughersteller, die Ladestationshersteller, wir haben auch die Flottenbetreiber und die müssen wir alle an einen Tisch holen, denn die Kommunikation der Ladevorgänge funktioniert eben nur, wenn wir alle Bestandteile einer Systeme kennen und die aufeinander abstimmen. Und diese Kooperation, diese Kommunikation zwischen allen Akteuren war bis jetzt eine relativ große Herausforderung. Wir haben jetzt kürzlich die schöne Situation, dass wir wieder einen neuen Push bekommen, vor allem auch da regulatorisch sich da einiges getan hat in den letzten Jahren. Wir haben die Stromsteuer, die jetzt herabgesetzt wird. Wir haben auch andere Aspekte, die jetzt den Aspekt des bidirektionalen Ladens beflügeln. Und ja, wir sind zuversichtlich, dass wir das Thema bidirektionales Laden in das übergeordnete Thema des Energiemanagements jetzt richtig eingeordnet bekommen und eben da neue Geschäftsmodelle auch ermöglicht bekommen.
CO2-Reduktion ist ja eines der Hauptziele dieses Delta-Projektes. Welche Einsparungen erhoffen Sie sich durch die Umsetzung der Energieflexibilisierungsmaßnahmen im Depot und welche Faktoren haben den größten Einfluss darauf?
Ja, also zunächst muss man ja sagen, dass allein durch den Umschwung von Dieselbussen auf Elektrobussen schon ein Großteil bewirkt werden konnte. Das heißt, wir haben jetzt lokal gar keine Emissionen mehr, gar keine CO2-Emissionen. Die entstehen jetzt allerdings während der Stromerzeugung. Und dahin gehen unsere Untersuchungen. Wir möchten natürlich auch Kosten optimieren, Kosten senken. Und da aktuell der Börsenstrompreis sehr stark mit den erneuerbaren Energien korreliert, beziehungsweise günstige Strompreise mit geringen Strommixemissionen korrelieren, können wir allein durch die Kostenoptimierung schon eine 30-prozentige Reduktion der CO2-Emissionen erzielen. Wir haben jetzt durch das bidirektionale Laden noch einen sekundären Effekt, der ganz schön ist. Wenn wir die günstige grüne Energie zurück ins Netz speisen, wenn vielleicht andere unflexible Verbraucher, die sich jetzt nicht so einfach anpassen können, Strom beziehen müssen, dann sorgen wir dafür, dass auch diese Verbraucher grüneren Strom tanken. Und deswegen haben wir also zwei schöne Effekte, die wir hier mit dem energieflexiblen Fahrzeugdepot für das Klima erzielen können.
Also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist ja dann sehr erfreulich. Wenn man das jetzt aber größer denkt, also in der Skalierung solcher Konzepte, welche Herausforderungen gibt es da für größere Städte oder Netze mit heterogeneren Fahrzeugflotten, also wenn die E-Busse haben und auch noch die alten Verbrenner, die dann gleichzeitig in Betrieb sind?
Ja, größere Städte bringen natürlich mehr Komplexität mit sich, da es mehr Busse, mehr Linien, auch mehr Ladeinfrastruktur gibt, die potenziell auch an verschiedenen Standorten, verschiedenen Depots ist. Gleichzeitig haben wir aber auch mehr Energieflexibilität, da wir insgesamt mehr Kombinationsmöglichkeiten haben und zulassen können. Auch bei heterogenen Flotten, also wenn wir Dieselbusse und Elektrobusse haben, haben wir hier die Möglichkeit zu optimieren. Und zwar kann der Dieselbus jetzt auf den Strecken eingesetzt werden, wo er optimal fährt. Das heißt, wo die Emissionen geringer sind, weil er effizienter fährt. Das Wichtigste ist immer, das gesamte System zu betrachten zu einem jeweiligen Zeitpunkt. Und das beinhaltet auch die Routen- und Einsatzplanung sowie das Energiemanagement des gesamten Verkehrsnetzes. Eine Herausforderung ist aktuell noch die Individualität. Jede Stadt ist anders, die Topologien sind unterschiedlich. Und da habe ich jetzt im Rahmen der Dissertation, im Rahmen meiner Doktorarbeit, einen methodischen, generischen Ansatz entwickelt, der die Optimierung für unterschiedliche Anwendungen erlaubt. Und diese modulare, skalierbare Lösung kann jetzt eben für verschiedene Anwendungsfälle verwendet werden. Und nicht nur im öffentlichen Personenverkehr oder im Nahverkehr, sondern auch in der Logistikbranche kann dieser Ansatz angewendet werden. Denn es wird ja in Zukunft auch nicht nur bei den Bussen so sein, dass elektrifiziert wird, sondern auch heute schon werden die ersten Lkw elektrifiziert. Und daher haben wir auch hier ein großes Flexibilitätspotenzial.
Verstehe. Und jetzt würden wir gerne noch einen Blick auf die finanziellen Aspekte werfen. Welche Kosten entstehen bei der Umrüstung der Elektrobusse für bidirektionales Laden? Und wie können diese Investitionen langfristig wirtschaftlich sein?
Im Forschungsprojekt hier in Delta werden wir das natürlich nur prototypisch umsetzen können, was mehr Kosten verursacht, als wenn es jetzt eine handelsübliche Ladesäule wäre. Wenn man jedoch davon ausgeht, dass das bidirektionale Laden hoffentlich bald sowohl auf der Fahrzeugseite als auch auf der Ladesäulenseite serienmäßig umsetzbar ist, kann der Unterschied zwischen Uni- und bidirektionalem Laden sehr klein werden. Was hier auf jeden Fall große Kosten verursacht, ist zunächst mal die Entwicklung. Denn ich hatte es ja eingangs erwähnt, wir sind hier noch in den Kinderschuhen. Das heißt, wenn die Entwicklung für Hard- und Software einmal abgeschlossen oder ein bestimmtes Stadium erreicht hat und wir von steigenden Stückzahlen ausgehen, können wir auch von sinkenden Kosten für die bidirektionale Ladeinfrastruktur ausgehen. Denn die Entwicklungskosten fallen dann weniger stark ins Gewicht, als sie das heute noch tun. Man kann auch, um die Analogie zu bringen, einen Blick auf die Entwicklung der Batteriekosten der letzten 10 Jahre werfen. Da hat es auch durch den technischen Fortschritt sehr, sehr drastische Kostensenkungen gegeben. Auch hiervon gehen wir jetzt in unserer Situation aus. Natürlich ist es so, wir haben Entwicklungskosten, aber die Hardware ist noch ein bisschen mehr Hardware zum Einsatz. Und die wird immer ein bisschen teurer bleiben. Aber in dem Bereich, in dem wir jetzt uns bewegen und mit dem Potenzial, mit dem wir hier umgehen, gehen wir davon aus, dass noch Fortschritte gemacht werden und das bidirektionale Laden viel mehr Vorteile bietet, als es jetzt diese inkrementelle Mehrinvestition bedeutet.
Da kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Welche Rolle könnte ein energieflexibles Fahrzeugdepot in der öffentlichen Energie- und Verkehrsinfrastruktur in der Zukunft spielen?
Durch den Zuwachs an erneuerbaren Energien und der damit einhergehenden Erzeugungsvolatilität, damit auch Preisvolatilität, brauchen wir im Stromsystem immer mehr Flexibilität, also Energiespeicher. Durch das energieflexible Fahrzeugdepot kann diese Notwendigkeit nachhaltig bedient werden, da die Speicher bereits vorhanden sind. Die sind ja gekauft, es wurde investiert und die fahren durch die Städte und nachts oder an Wochenenden parken sie im Depot. Wenn man jetzt mal annimmt, dass alle europäischen Busse und Lkw in Zukunft elektrisch fahren, jetzt nicht festnageln, aber ganz grob sind es 1 Million Busse und 6 Millionen Lkw, dann haben wir da eine Speicherkapazität von 3 Terawattstunden.
Ein kurzer Einschub, damit man diese Zahl etwas besser einordnen kann. Das entspricht in etwa dem jährlichen Gesamtenergieverbrauch eines kleinen Landes wie Island oder auch Malta.
Und das ist mit einem Grund, um das Potenzial zu realisieren, dass wir jetzt ein Spin-off aus der Universität gründen, Fenexity, das Startup, was gerade entsteht, ist gerade in der Transition von der Idee in eine Unternehmung und wir setzen uns genau das Ziel, diese Potenziale zu ermöglichen. Dabei gehen wir jetzt weg vom rein wissenschaftlichen Ansatz an der Universität und stark in die Unternehmen rein und möchten tief in die Prozesse einsteigen, in die Software-Systeme einsteigen, um wirklich hochdynamische Ladestrategien zu ermöglichen. Auf der einen Seite stellen wir weiterhin den regelmäßigen Betrieb sicher und auf der anderen Seite sorgen wir für Synergieeffekte am Strommarkt, wie sie eben gebraucht werden. Und die Herausforderungen, muss ich dazu sagen, liegen nicht nur bei den Flotten bzw. Stromkunden, sondern auch bei den Netzbetreibern, da wir diese als in Anführungszeichen Partner auf der anderen Seite des Stromzählers brauchen, um diese neuartigen Geschäftsmodelle überhaupt erst zu ermöglichen.
Danke für diese spannenden Einblicke. Und für Ihr Startup drücken wir Ihnen natürlich die Daumen. Es bewegt sich da übrigens nicht nur was in der städtischen Verkehrsinfrastruktur. Jetzt gibt es zum Beispiel auch elektrische Überlandbusse mit 500 Kilometern Reichweite.
Das wird noch sehr interessant sein, zu beobachten, wie in der Zukunft welche der Technologien eingesetzt werden.
Alles auf jeden Fall wichtige Schritte in Richtung klimaneutraler, kostengünstiger Mobilität.
Ja, genau. Und es geht wieder mal mehr mit weniger. Hier sogar ganz ohne fossile Energie. Und wo das noch geht, das beleuchten wir auch in unseren weiteren Podcasts zu Delta.
Wir danken an dieser Stelle nochmals herzlich unserem heutigen Interviewpartner und natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Bleiben Sie uns gewogen.
Bis zum nächsten Mal.